Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 21. Februar 2025. In zwei Tagen geht ein hochinteressanter deutscher Wahlkampf zu Ende. Ein Wahlkampf, der Deutschlands Politelite an den Rand des kollektiven Nervenzusammenbruchs und vielleicht auch darüber hinaus katapultiert hat. Die Medienhysterie war phasenweise nicht mehr auszuhalten. Und jetzt stehen die Berliner Kartellpolitiker auch noch neben den Schuhen, was das transatlantische Verhältnis angeht. Also die Orientierungslosigkeit könnte größer nicht sein. Und hier braucht es eben die ordnende Hand des Wählers. Das hat man ja in den letzten Wochen und Monaten fast vergessen, dass es ja gar nicht um diese Politiker geht da, um diese Generäle des klaren Wortes da, diese Talkshow-Helden, sondern in der Demokratie ist der Bürger der Chef, sind die Wähler verantwortlich. Sie haben das letzte Wort, das ist irgendwie etwas in den Hintergrund getreten. Gut, dass jetzt die deutschen Politiker, die ja generell etwas zur Abgehobenheit neigen können, dass die jetzt wieder daran erinnert werden, wer eigentlich das Sagen hat im Staat. Und egal, was man ihnen jetzt da darlegt und was da in den Zeitungen verbreitet und geschrieben und orakelt wird, sie werden am kommenden Sonntag eine Bundesrepublik erleben, die nach rechts geht, die konservativer wird, die realistischer wird, die eine Rückkehr zur Sachlichkeit und zum nüchternen Denken bringen könnte. Und die Kräfte, die in den letzten Jahren einen Krieg gegen die Wirklichkeit geführt haben, die versucht haben, schlauer zu sein als die Realität, ich glaube, die werden jetzt ziemlich gerupft, die werden ziemlich entzaubert. Und diese deutsche, ja fast schon wieder bewundernswerte Neigung, sich da in unglaubliche Denksynthesen hineinzuhalluzinieren und dann diese Utopien, diese Idealismen auch noch für praxistauglich zu halten, auch diese Bestrebungen, die dürften jetzt etwas zurückgestutzt werden, ein Eiskübel der Ernüchterung gewissermaßen von Seiten des Wählers ist da zu erwarten. Ich komme darauf zurück, meine Damen und Herren, doch zuerst ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Hoch höher am höchsten schafft der Goldpreis in diesem Jahr den Sprung über die magische Marke von 3000 US-Dollar pro Unze. Die Chancen stehen gut. Zum dritten Mal in Folge haben die Zentralbanken im letzten Jahr weltweit über 1000 Tonnen Gold hinzugekauft. Besonders begehrt ist das Metall der Könige in den Schwellenländern. Über die Jahrtausende hinweg hat Gold seine Kaufkraft gehalten. Sein Höhenflug spiegelt die Schwäche der modernen Währungen. Wie kann man vom Potenzial des Goldes profitieren? Eröffnen Sie ein G-Deposito der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in reines Goldgranulat investieren. Das G-Deposito ist eine Schweizer Innovation, die nach dem Prinzip der beliebten Silberanlage S-Deposito funktioniert. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie reinstes, pures Gold. Dabei bleiben Sie genauso flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt Ihr Gold sicher in einem Zollfreilager in der Schweiz und zwar auf Ihren Namen. Mehr Informationen zum G-Deposito finden Sie auf gold-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ab heute erhöhte Kioskauflage der Weltwoche in Deutschland. Das ist Ihnen zu verdanken. Wir erleben hier ja ein wunderbares Wachstum. Auf YouTube habe ich 351.000 Abonnenten. Das ist mit Abstand Nummer 1 in der Schweiz und auch in Deutschland rollen wir da das Feld von weit, gar nicht mehr so weit hinten auf. Wir sind da vorgestoßen in die Top 10, in die Top 7 der deutschen Polit-Podcasts. Und das ist natürlich Ihrer Treue, Ihrer Verbundenheit und auch Ihren vielen kritischen Anregungen zu verdanken. Denn Sie sorgen dafür, dass mir nicht das passiert, was vielen deutschen Politikern passiert, dass sie eben abheben in die Stratosphäre, da dieser Überflieger-Szenarien, dieser demokratiefernen, wirklichkeitsfeindlichen Politik. Sie holen mich immer wieder auf den Boden der Realität zurück. Morgen und heute also erhöhte Kioskauflage. Ab heute, ab morgen muss ich sagen, nicht einmalig, sondern das geht jetzt so weiter. Und mit dieser Weltwoche gehen wir da an den Start. J.D. Vance, der amerikanische Freund. Die deutschen Medien sind ja jetzt auf dem Kriegspfad mit der Trump-Regierung. Auch die Konservativen, die Transatlantiker, die stehen da komplett schief in der Landschaft, wissen gar nicht mehr, wo es da hingeht. Sie haben die Orientierung verloren. Deshalb eben braucht es hier die ordnende Hand des Wählers. Und J.D. Vance mit seiner Münchner Rede, das wird hier haarklein analysiert, hat eingeschlagen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, aber das ist eben nahrhaft, das hat bleibende Wirkung und das ist für mich ja eine sehr interessante und positive Wirkung. Im Grunde ja verrückt, dass die deutschen Journalisten jetzt durchdrehen. Es geht ja gar nicht, dass plötzlich Amerika Frieden machen will mit Russland. Die deutschen Medien scheinen abonniert auf Krieg. All diese Kriegspropheten und Konfrontationsweltmeister, sie schwingen sich jetzt auf, um noch einmal da ihre Kriegsbeile durch die Luft zu schleudern. Ich kann Ihnen sagen, das ist eine ziemlich vorübergehende Episode, die Sie da beobachten werden. Großes Deutschland-Special auch in dieser Ausgabe. Lassen Sie sich das nicht entgehen, schauen Sie rein. Leisten Sie sich diese Weltwoche, Ihr Kontrastprogramm zum Medienmainstream, Freiheitsfrischluft aus den Bergen. Was sind die Themen, was beschäftigt jetzt heute in den letzten Zuckungen des Wahlkampfs? Ja, dieser Wahlkampf bringt den Durchbruch zu mehr Demokratie in Deutschland. Ganz klar. Und Sie haben Veränderungen, die man vor vielen Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte. Ihr Parteiensystem ist produktiv erweitert worden durch ein Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Sarah Wagenknecht hat Probleme, weil sie eben zu schnell sich hat einbilden lassen in diese Machtklüngel. Die AfD auf der rechten Seite macht mächtig Druck. Und eine starke, rechte, konservative Opposition ist wichtig, damit sich eben Friedrich Merz nicht abhanden kommt nach links, wie die Angela Merkel. Denn diese Parteiexponenten, allem voran Friedrich Merz, haben eben etwas Wesentliches versäumt. Er hätte schon lange seine CDU programmatisch bereinigen müssen. Nicht mit endlosen Programmdebatten und Mitgliederbefragungen, sondern mit knallharten Abstimmungen unter den Delegierten. Er hätte sagen müssen, das sind meine wichtigsten Schwerpunkte, das müssen wir machen, hier sind wir auf Kurs. Und dann braucht er innerhalb seiner eigenen Partei eine klare Mehrheit. Aber das hat er offensichtlich nicht, darum laviert er. Er weiß gar nicht, wo im Grunde der Großteil seiner Leute steht, er hat den Konflikt vermieden, er hat diese demokratische Ausmarchung nicht gemacht. Und das ist die große Stärke der AfD, meine Damen und Herren, dass sie eben mit einem klaren Programm antritt und innerhalb ihrer eigenen Reihen auch eine mehrheitliche Übereinstimmung hat bei diesen Programmpunkten. Das ist das, was ihre Stärke jetzt im deutschen Wahlkampf auszeichnet. Und diese Stärke muss ziemlich groß sein, denn die Konkurrenz begegnet der AfD ja mehrheitlich überhaupt nicht inhaltlich, sondern immer wieder mit dieser geschichtsblinden Nazi-Keule. Dazu nur eine Bemerkung, Friedrich Merz macht da ja auch mit. Und ich muss einfach schmunzeln, wenn man die Geschichte seiner Partei anschaut. Ich meine, die CDU-CSU hat ja in der damals neu entstehenden Bundesrepublik ganz viele echte, tatsächliche, wahre Nazis noch in den Staat integriert. Man hat die großen Fische, die großen Verbrecher, die hat man in Nürnberg vor Gericht gestellt, aber die vielen Mitläufer, die kleineren offiziell, auch viele Richter, die sind ja dann als brave CDU-Mitglieder eingegangen, ohne jegliche Brandmauer, in die Normalität der Bundesrepublik Deutschland. Und es hat sogar Bundesverdienstkreuze für Richter gegeben, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, die in der SS tätig gewesen waren, sogar Erschießungen befohlen haben gegen sogenannte Aufständler und vermutlich Volksfeinde oder wie man das damals genannt hat. Und ausgerechnet diese CDU, die ja damals sehr pragmatisch ohne Brandmauer, sie ist ja dafür dann auch kritisiert worden, diese Bundesrepublik aufgebaut hat, die versteift sich jetzt auf solche Brandmauern. Und das ist für mich natürlich auch das, was mich an Friedrich Merz misstrauisch macht. Denn Politiker, die mit Brandmauern operieren, die haben die Demokratie nicht verstanden. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Aber ungeachtet all dessen, wenn Sie eine nicht klar positionierte CDU haben, ist es eben wichtig, wenn Sie eine bürgerliche Wende, eine konservative Wende wollen, dass Sie eben schauen, dass es eine starke Opposition gibt. Die Opposition ist eben wichtig. Das hat man verlernt in Deutschland. Man schaut immer nur auf die Parteien, auf die Sieger. Man schaut gar nicht auf die ganze Gemengelage. Und vor allem hat man in den letzten Wochen und Monaten das Wesentliche übersehen, dass es nämlich in einem Wahlkampf nicht um die Politiker geht, die sich da vorne aufspreizen, sondern um den Wähler. Der Wähler ist der Chef. Und diese jetzt zum Schluss auch extrem primitiven Angriffe auf die Alice Weidel der AfD sind im Grunde der reine Ausdruck der Verzweiflung. Das ist journalistischer Sondermüll, der jetzt seinen Weg in die Zeitungen findet. Das sage ich Ihnen als langjähriger Chefredaktor. Wichtige News, also ganz gewichtige Recherchen, die wahlkampfentscheidend sind, die werden den Redaktionen frühzeitig gesteckt, nicht erst auf den letzten Metern. Das, was dann noch in die Zeitungen hineinflutscht, ist journalistischer Sondermüll. Das ist Ausstoßware auf dem Grabbeltisch. Jetzt muss noch alles weg. Auch die Recherchen, die man für wertlos erachtet hatte, als es noch drauf ankam, die werden am Schluss noch in den Markt hineingepusht. Hat überhaupt keine Wirkung mehr. Zeigt aber auch den Grad der Verzweiflung und der Hysterie der Medien ganz eindeutig. Interessant wird es sein, was passiert mit der SPD am Sonntag. Wie lange wird dann der jetzt noch Kanzler Olaf Scholz dabei bleiben, schon 18:01 seinen Rücktritt bekannt geben oder am Montagmorgen? Wie wird sich die SPD aufstellen, der mutmaßliche und auch Wunschkoalitionspartner von Friedrich Merz, der ja auch noch nicht weiß, ob er sein Programm, das alles andere als klare Konturen hat, durchsetzen wird können mit diesem Koalitionspartner? Umso wichtiger ist es, dass sie eine klare bürgerliche Opposition haben, eben in dieser schwankenden, wankenden und schaukelnden Mitte. Die SPD hat ja auch nicht eine klare Linie. Olaf Scholz ist ja zunächst von seiner eigenen Parteiführung vor 4 Jahren noch halbwegs exkommuniziert worden, also nicht mehr richtiger Sozialdemokrat, und die Grünen, Robert Habeck, hat jetzt in den letzten Stunden dieses Wahlkampfs gesagt, er werde wegen des Verbrennermotors keine Kompromisse machen. Das Verbrenner aus sei die unverhandelbare Position der Grünen, also die Grünen hier auf einem nicht mehr enden wollenden Kreuzzug gegen den Verbrennermotor. Ich meine, das sind ja Absurditäten in einem Wahlkampf. Allein diese Programmbestimmungen, diese Positionsbezüge, die müssen einem ja die Augen öffnen. Also hier ist die heillose Verzweiflung im Raum. Vorgestern noch dieses Kanzlerduell da zwischen Scholz und Friedrich Merz, ja, eine skurril geführte Diskussion. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, ist auch nicht viel Gescheites dabei herausgekommen. Man hat Nettigkeiten ausgeteilt und die Journalisten haben sie da geschont. Ganz anders jetzt, wie man eben auf die Oppositionsführerin Merkel losgeht, wie man sie da auf allen Seiten angreift. Das sind einfach Symptome, die zur Kenntlichkeit bringen, wie einseitig die Bundesrepublik da medial letztlich aufgestellt ist. Dann der Pottwal auf Sylt, dieses Kadaver, das jetzt da zersägt wird. Ich habe viele Zuschriften bekommen, die haben mir gesagt, das ist das Symbolbild der Bundesrepublik, das ist das Sinnbild. Wir sind ein verwesender Pottwal. Ich sage Ihnen als Schweizer, so schlimm ist es nicht. Sie sehen jetzt im Gegenteil die Geburtswehen, ja, die zarte Knospen der Demokratie. Sie haben jetzt wieder eine Demokratie mit Alternativen, sie haben Auswahl, sie haben einen viel gehaltvolleren Wahlkampf erlebt als noch vor 4 Jahren. Natürlich gäbe es da vieles auszusetzen. Sie kennen meine Haltung zu den Brandmauern, all diesen Dingen, zu der Verketzerung, zu den ganzen Verirrungen da der deutschen Behörden beim Verfolgen von Oppositionellen. Aber das wird sich nicht durchsetzen. Die Demokratie ist stärker als die Ideologie und gegen die Wirklichkeit kann man den Krieg nicht gewinnen. Und das hat eben zu viele Politiker in Berlin gegeben, die Krieg gegen die Wirklichkeit geführt haben. Jetzt sind sie auf dem Kriegsbrat gegen Trump. Auch die amerikafreundlichen Zeitungen wie die Welt, sie sind auf dem Kriegsfahrt gegen Trump, weil Trump Frieden machen will mit Russland. Völlig verrückt, aber auch das wird sich legen. Da werden sich die Eurokraten anpassen. Wir sehen es jetzt auch in Paris, Emmanuel Macron, der da einschwenkt. Es gibt jetzt einen Schönheitswettbewerb. Wer steht am nächsten bei Trump? Ist es Meloni? Ist es Macron? Wir werden sehen. Noch ein Seitenblick nach Österreich. Dort zimmern sie auch an der Brandmauer. Man wird jetzt das machen, wie übrigens auch in Deutschland, was man während 30 Jahren in der Schweiz versucht, eine Koalition der Vernunft zwischen den klassisch etabliert Bürgerlichen und den Linken. Man wird versuchen, die rechte Opposition auszusperren. Es wird nicht funktionieren. Die Opposition wird Druck machen. Irgendwann fällt die Brandmauer und die Politiker sind so weit, dass sie die Demokratie, die Wahlentscheidung ihrer Bürger akzeptieren. In der Schweiz geht das ein bisschen schneller, weil wir die direkte Demokratie haben. In repräsentativen Systemen müssen sie etwas länger warten. Aber immerhin, ich verweigere mich hier der Verzweiflung, ich verweigere mich hier dem Zynismus. Deutschland ist auf besserem Weg. Sie haben ein vielfältigeres System, sie haben mehr Debatte, mehr Streit, mehr Demokratie. Natürlich auch den Versuch, das alles zum Entgleisen zu bringen. Aber ich bin optimistisch. Und ich glaube auch, dass das, was jetzt in den Vereinigten Staaten passiert, bei allen Risiken, das sind Freiheitsimpulse, das ist auch Frischluft der Freiheit aus dem Westen. Und das, was Donald Trump gesagt hat über Zelensky, über den Krieg in der Ukraine, das sind Luftreinigungen, das sind längst fällige Aussagen. Und man muss vielleicht hier noch einen Punkt hinzufügen. Ich habe ja diesen Eintrag von Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social gelobt. Er hat da eben den Zelensky als Diktator ohne Wahlen bezeichnet, als schlechten Politiker, der eine miserable Strategie gefahren habe gegen Russland, der auch das Geld der Amerikaner verbrannt habe ohne klare Kontoführung. Aber etwas hat natürlich Donald Trump ausgeblendet bei seiner Tirade, dass dieser Zelensky natürlich nur deshalb dem Größenwahn verfallen konnte, weil ihn die Amerikaner finanziert und aufmunitioniert haben. Nicht zuletzt Donald Trump selber, der ja 2017-18 bei der Nord Stream Pipeline sofort auch die Sanktionen hochgeschraubt hat und der Kongress damals hat ja zum Teil sicherlich auch gegen den Willen von Trump die Ukraine ganz massiv mit US-Waffen aufgerüstet. Also Trump ist ja auch nicht ganz unschuldig an diesem Ukraine-Debakel, obwohl man ihn in Schutz nehmen muss, er gehörte nie zu diesen Putin-Fressern unter den amerikanischen Konservativen. Im Gegenteil, er hat die USA auch immer wieder kritisiert. Aber einfach der Vollständigkeit halber, vielen Dank auch für die Hinweise. Ich habe das gestern etwas zu einseitig dargestellt in meiner Sendung. Zelensky, man muss ihn nüchtern sehen, man muss diesen Gottesdienst jetzt beenden, aber die reine Kritik an ihm, die ist eben auch nicht richtig. Man muss sich fragen, warum Zelensky zu dem geworden ist, was er ist. Und da spielt eben der Westen, da spielt Amerika, da spielt Washington eine nicht sehr rühmliche Rolle. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, eine Beendigung, einen geruhsamen Start in ein interessantes Wochenende. Und glauben Sie mir, die Bundesrepublik wird auch diese Wahlen überstehen. Mehr noch, ich bin optimistisch, die Bundesrepublik wird gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen. Daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Bis bald und ich freue mich auf Ihren Widerspruch. Dann kann ich antworten am 26. Februar dann die Sprechstunde hier live, der Livestream mit den Zuschauern von Weltwoche Daily. Hoffentlich sind auch Sie dann wieder dabei. So zahlreich. Jetzt müssen wir ja die 500.000 Abonnentenmarke, die magische Marke knacken zusammen. Wir schaffen das. Ich gebe alles und wenn Sie mich dabei unterstützen, dann ist das möglich. Bis bald, ich melde mich zurück und Ihnen eine gute, optimistische Zeit.